Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
Ehre sei dir, Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu den Sadduzäern, die meinen, es gebe keine Auferstehung. Die Kinder dieser Zeit heiraten und werden verheiratet. Doch die, welche für würdig gehalten worden sind, an jener Zeit und der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Denn sie können nicht mehr sterben, da sie Engeln gleich sind und Kinder Gottes, indem sie Kinder der Auferstehung sind. Dass die Toten auferstehen, hat auch Moses beim Dornbusch kundgetan, wenn er sagt, der Herr ist der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn von ihm leben alle. Evangelium Jesu Christi. Das Evangelium ist aus diesem Gespräch mit den Sadduzäern, die eben nicht an die Auferstehung glauben, womit sie ja auch kaum allein sind, heute schon gar nicht. Aber sie haben ein anderes Modell von Fortleben. Die konstruieren ja dann den Fall, dass jemand kinderlos stirbt und dann gab es so eine Regelung, dass dann die Brüder die Frau übernehmen, ist schon als Objekt sozusagen übernehmen, das spielt da auch eine Rolle, mit dem Ziel, auf jeden Fall dem Bruder Nachkommenschaft zu zeugen. Es schließt auch ein, dass es da keine Einehe gegeben hat. Das war gerade dabei, sich zur Zeit Jesu zu verändern. Das heißt, also die Bedeutung der Nachkommenschaft, die ist deswegen bedeutsam, weil eben das Modell von Fortleben nach dem Tod, das die Sadduzäer hatten, das war, dass man in den Kindern, in der Nachkommenschaft, vor allem in den Jungen, in den männlichen Nachkommen fortlebt. Man selber ist ins Schattenreich gegangen und Schatten sind halt Schatten, die haben kein eigenes Sein und kein eigenes Leben. Und Jesus setzt ein anderes Modell dagegen, nämlich ein anderes Verständnis von Auferstehung. Das Problem des Todes, das beschäftigt auch die Menschen und übrigens auch die Kinder. Also da hat dieser Psychologe Yalom, vielleicht kennen einige den Namen, der hat sich mit existenzieller Psychotherapie beschäftigt und ist da eben existenziellen Fragen nachgegangen, darunter die Frage des Todes, und hat festgestellt, dass Kinder, also schon im frühen Alter ab 3 bis so 10 ungefähr, in der Phase eine Antwort darauf finden müssen, wie das mit dem Tod ist. Und also irgendeine Antwort muss man finden, irgendeine Form, damit zurechtzukommen, sonst kann man nicht leben. Und er sagt, die Antwort, die ist so ein Kontinuum zwischen zwei Polen. Der eine Pol ist, ich bin sowas Besonderes, mir kann gar nichts passieren. Und der andere Pol ist die Vorstellung von irgendeiner Art von Gott, der einem dann aus dem Tod herauszieht. Also damit ausgerüstet kann man die Frage nach dem Tod in dieser Zeit bewältigen. Jesus hat ein anderes Modell. Auferstehung als Verwandlung. Und er setzt sozusagen ein Vor und nach dieser Verwandlung gegeneinander. Also vor dieser Verwandlung ist diese Zeit. Das ist wirklich diese Zeit, in der gepflügt, gesät und geerntet wird, gehandelt, geschlafen, gegessen, getrunken, gekauft, verkauft und eben auch geheiratet und gestorben wird. Und jene Zeit nach der Verwandlung, die ist durch das, was wir hier gehört haben, gekennzeichnet. Also da gibt es nicht mehr heiraten, anscheinend auch keine Geschlechter mehr. Da gibt es den Tod nicht mehr, so wie wir ihn kennen. Und die Verwandelten sind Engeln gleich, Kinder Gottes, gehören irgendwie zur Sphäre, zur Familie Gottes, leben irgendwie in Gott. Die beiden Zeiten, wie verhalten die sich? Also vor und nach, ist es vor und nach dem Tod oder ist jene Zeit parallel zu dieser Zeit? Und da, glaube ich, ist die Antwort die, dass jene Zeit in dieser Zeit beginnt. Vor allem, wenn man gesinnt ist, wie Jesus gesinnt war, wozu Paulus die Philipper aufruft. Dieser Philipper-Hymnus, der hat ja im ersten Teil, da geht es nur um den Abstieg. Ja, er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein und entäußerte sich, machte sich leer und wurde Mensch wie ein Sklave, gehorsam bis zum Tod. Deswegen hat Gott ihn über alle Namen erhöht und schließlich, damit alle sagen, Jesus Christus ist der Herr. Das heißt, Jesus Christus ist Gott. Herr ist der Name Gottes. Also der hat offensichtlich auch eine solche Verwandlung, Auferstehung durchgemacht. Zumindest bekennt es dieser Hymnus. Und ist Gott geworden. Und das ist im Grunde die Verheißung, die für die gilt, die sich darin üben, gesinnt zu sein wie Jesus Christus, dass sie eins werden mit Gott. Nicht im Sinn von einer Identität, also völlig identisch, aber auch nichts anderes. Es gibt eine Auslegung des Vedanta, also der Upanishaden, wo das Gott-Mensch-Verhältnis bestimmt wird als nicht eins und nicht zwei. Das finde ich eine ganz schöne Formel. Also die sind nicht identisch, aber sie sind auch nicht zwei verschiedene Sachen. Wie die Engel, die aus Gott leben und ihn schauen und vor Gott stehen. Ja, diese Gesinnung wie Jesus. Er wurde ein Sklave und den Menschen gleich. Also da geht es um die Annahme des Menschseins wie ein Sklave. Ein Sklave, der muss nehmen, was kommt. Der kann dem Herrn gegenüber nicht sagen, ja, heute bin ich nicht, habe ich jetzt dazu keine Lust, oder der muss nehmen, was kommt. Und so müssen wir unser Menschsein und unser Leben nehmen, was kommt. Das können wir uns nur bedingt aussuchen. Vieles kommt einfach auf uns zu. Und dann geht es darum, das anzunehmen, wie der Sklave, der sich's auch nicht aussuchen kann. Aber dieses Annehmen, das merken wir ja immer, vor allem wenn wir eben von Annehmen reden, das ist nicht so einfach. Da haben wir einen Widerstand dagegen. Und zwar dann, wenn das, was anzunehmen ist, nicht so ist, wie wir es uns vorstellen. Dann wird es schwer mit dem Annehmen. Und genau an der Stelle treffen die ersten Verse. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest. Also irgendwie sind wir auch Gott gleich. Zumindest hätten wir gerne, dass das, was wir uns vorstellen, auch Wirklichkeit ist. Wir würden gerne die Wirklichkeit so schaffen, wie wir sie uns denken. Wir würden gerne Gott gleich sein. Und jetzt geht es eben darum, das loszulassen. Nicht daran festzuhalten, nicht an den eigenen Vorstellungen festzuhalten, sondern leer zu werden, sich zu entäußern, leer zu werden. Das fällt uns schwer. Und das fällt uns deswegen schwer, weil unser Gottgleichsein letztlich auf Angst beruht. Also auch wenn man eine Antwort gefunden hat, wie das mit dem Tod geht und ihn deswegen ans Lebensende verschieben kann und das Lebensende ist JWD. Selbst wenn man das gefunden hat, es ist halt die Angst vor dem Tod, die uns den Tod an das Ende des Lebens bringt, wo er ja nicht ist, der findet jetzt statt. Tag für Tag, gleichzeitig mit dem Leben. Und die anderen Existenzfragen, wie das mit der Einsamkeit ist und wie das mit dem Sinn ist, da ist natürlich auch Angst im Spiel. Angst, einsam zu sein. Angst, keinen Sinn zu haben im Leben. Was soll man dann? Und dann kommen noch die Verletzungen hinzu, die jeder von uns halt im Lauf seiner Geschichte erlitten hat. Die uns gezwungen haben, sozusagen eine Welt, auch eine persönliche Welt zu konstruieren, in der wir leben, zumindest mal überleben können. Also bei uns in unserer Familie war es so, da war Leistung war ganz groß geschrieben, weil Leistung war das, womit wir die Kinder ein besseres Leben haben konnten als die Eltern. Und das war das erklärte Erziehungsziel, ihr sollt es mal besser haben. Ich nehme an, dass ihr die Formel ist bekannt, ja, muss ich nicht an die Tafel schreiben, ist bekannt, ja. Also das war bei uns wahrscheinlich nach dem Krieg auch. Das war das Erziehungsziel und das war dann ganz einfach. Wenn die Noten schlecht waren, war die Stimmung zu Hause schlecht. Da gab es auch Prügel und Angst, also richtige, starke Angst. Und wenn die Noten gut waren oder sehr gut waren, mussten schon sehr gut sein, dann gab es Zuwendung und dann habe ich mich gut gefühlt. Also habe ich gelernt, Leistung lohnt sich, dann fühle ich mich gut. Ja. Aber ich bin natürlich nicht frei gegenüber dem Leisten müssen. Ja, und so hat halt jeder seine Welt, die ihm erlaubt, irgendwie zu überleben, erstmal. Und seine Welt ist die Welt, die er sich vorstellt und dem entspricht auch ein bestimmtes Streben, das da dazugehört, um das herzustellen, dass das dann so ist, dass man da leben kann. Und dass diese Welt und die Angst, die darunter liegt, die macht das Annehmen so schwer und das Loslassen. Aber natürlich sind wir, also einerseits Götter und andererseits Götter, die ihre Welt schaffen, und andererseits Götter, sozusagen beherrscht letztlich von der Angst. Er war ein Sklave und den Menschen gleich und gehorsam, gehorsam bis zum Tod. Das ist der nächste Punkt. Es geht nämlich um das Aushalten dieser Spannung. Der Spannung von dass dem, was wirklich da ist, was auf mich zugekommen ist, anzunehmen. Also auf Dauer kann man sich an der Wirklichkeit schlecht vorbeilügen. Kann man auch, aber sie holt einem sicher irgendwann ein. Also einerseits dem Annehmen der Wirklichkeit und andererseits dem Festhalten müssen aus Angst an der eigenen Welt und der eigenen Vorstellung. Die Spannung zu ertragen ist Kreuztragen, ist Gehorsam. Gehorsam heißt erstmal mit dieser Spannung zu leben. Und die begegnet uns im Leben immer und immer und immer wieder. Aber wenn man mit dieser Spannung lebt, dann geschieht eben eine Verwandlung. Es kommt der Punkt, wo man merkt, dass man seine eigene Welt gegen die Wirklichkeit nicht behaupten kann. Auch gar nicht mehr die Kraft hat, sie zu behaupten. Und verbunden damit ist eine Art von Vertrauen, dass man die eigene Welt lassen kann, ja, dass es besser ist, die zu lassen. Also es geht einem erstens die Kraft aus und gleichzeitig merkt man, lass los. Das ist die Stelle, wo für mich Gott ins Spiel kommt. Der erscheint da nicht als Licht oder sowas, also gewöhnlich. Das ist aber das, was macht, dass ich lassen kann. Dass ich vertrauen kann, dass wenn ich jetzt stürze, ja, dieser Sturz sozusagen nicht das Ende ist. Und das ist dann die nächste Erfahrung. Ich erlebe mich bejaht, obwohl ich die Bedingungen, von die ich geglaubt habe, die ich herstellen muss, also in meinem Fall Leistung, um leben zu können, obwohl ich die überhaupt nicht herstellen kann, obwohl ich sozusagen gefühlt versage. Merke ich, ich bin gehalten. Ich darf auch als Versager leben. Ich kann als Versager leben. Und das ist nicht ein weniger, sondern das ist ein mehr, weil sich das ganz frei anfühlt. Ich habe die Freiheit zu versagen. Das, was ich als Versagen denke. Und erlebe gleichzeitig, dass ich darin mir selbst sehr viel näher bin, dem, wie ich wirklich bin. Davon habe ich irgendeine Ahnung oder ein Wissen, das ich aber nicht aussprechen kann. Aber da merke ich, ich komme bei mir an. Ich bin zu mir selbst befreit. Zudem, wie Gott mich gewollt hat und geschaffen hat. Und erlebe an der Stelle auch so etwas wie eine Art Einheit mit Gott. bin da, wo das Sein ist. Ich bin. Ja, genau, das ist das richtige Wort. Ich erlebe, dass ich sein darf, dass ich bin. Ja, das ist, glaube ich, das, worum es in dieser Verwandlung geht. Eine Verwandlung ins Sein. Davon spricht dann auch dieser letzte Abschnitt im Evangelium, dass die Toten auferstehen, hat auch Mose beim Dornbusch kundgetan, wenn er sagt, der Herr ist der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Das Argument hat nur insofern Wert, wenn dieses Ist wirklich als eine ewige Präsenz verstanden wird. Ist, ist, ist. Uneingeschränktes Sein. Und weil Gott uneingeschränkt, ohne Grenze, der Gott ist und Abraham und Isaak und Jakob zugewandt ist und treu ist und auch den folgenden Generationen zugewandt ist. Deswegen sind Abraham, Isaak und Jakob und die folgenden Generationen auch im Sein auferstanden. Sie sind so, wie Gott ist. Denn von ihm leben alle. Ja, das ist eine Verwandlung, die wir anfanghaft im Leben erfahren können. Wenn wir die Spannungen, die das Leben bringt, die sind unvermeidlich, durchleben, dann verwandeln sie uns. Dann sind sie wie Katalysatoren, die uns zur Verwandlung dienen. Und das hat schon in dem Leben, glaube ich, die Konsequenz, dass es mehr gelingt, im anderen nicht nur einen möglichen Geschlechtspartner zu sehen und ihn lüstern anzugucken, sondern die Person zu entdecken, den Menschen im anderen. Also sozusagen ist, ist, wo nicht mehr geheiratet und nicht mehr verheiratet wird. Die Orden, da war die Idee, dass die Orden etwas von dieser Auferstehungswelt in dieser Welt leben. Aber das lässt sich halt nicht nur per sozusagen Struktur regeln, sondern das muss persönlich ja übernommen werden. Das kann nur übernommen werden, wenn man selber sich verwandeln lässt. Und das Zweite ist, dass wer Verwandlung erfährt im Leben, immer wieder, dass in dem die Hoffnung wächst, dass auch der Tod, der leibliche Tod, letztendlich Verwandlung ist. Also nimmer ein Gott, nimmer als ein sozusagen Konstrukt, das einem hilft, mit dem Tod zu leben, sondern wer das Loslassen, das Nicht-Festhalten am eigenen Gott-Sein-Wollen und das sich Entäußern und gelebt hat und gelernt hat, etwas von seinen Vorstellungen immer wieder zu lassen, in dem Sinn zu sterben, in dem wächst die Hoffnung, dass auch der leibliche Tod von derselben Beschaffenheit ist, nämlich dass im Loslassen jetzt auch dieses Lebens in dieser Zeit, dass das auch zur Verwandlung führt. Zu einer endgültigen Verwandlung. Und der Alltag, in den ihr jetzt aufbrecht, ist, so, ist der Ort, in dem das Leben auf uns zukommt und angenommen und durchlebt werden will und uns zu dieser Verwandlung dient. Wenn man die Spannung, die der Alltag bringt, erträgt und sie ausleitet sozusagen. Also ihr merkt, wenn ich davon spreche, spreche ich eigentlich von dem, was wir hier in der Meditation versuchen zu üben. Das Loslassen der eigenen Vorstellungen, wie es gehen soll. Und geschehen lassen, was geschieht. Und Schmerz und Angst, so gut es halt geht, und was immer einem in der Meditation und Unruhe und was immer da sein lassen. Was geschieht? Damit wir verwandelt werden können, befreit aus unseren Welten, die wir errichten mussten, um überleben zu können. Ja, also ich meine, wenn ihr jetzt nach Hause fahrt, gesinnt wie Jesus Christus, kann eigentlich nichts mehr schief gehen.